Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja moin, Folge 155 Worum Podcast und manchmal ist die Aufnahme einer Folge des Worum Podcast dann doch irgendwie zu vergleichen mit einem Zahnarztbesuch, zumindest für mich fühlt sich das heute ein bisschen so an. Titel heißt Werder doing Werder things und auf eine Idee zurückzuführen, die dem Ministry of Title Finding entsprungen ist. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, bitte rechtfertigen Sie sich. Hallo Thomas.
Ja, schönen guten Tag. Wenn du jetzt schon so anfängst, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, keine Darmstadt-Witze zu machen, aber wenn du schon mit Zahnarzttermin kommst und hier unser kleines Podcast-Projekt damit vergleichst, dann spreche ich doch mal, das ist eine gefühlte Darmstadt-Spiegelung.
Ja, genau. Ja. Willkommen beim Proktologen.
Ja, und ab jetzt auch kann ich versprechen, keine weiteren schlechten Wortspiele mit Alarm im Darm. Aber Darmstadt-Spiegelung, das hätte ja fast gepasst. Nein, das Ministry of Title Finding, wie soll ich sagen, war auch in einer kleinen kreativen Krise, beziehungsweise hatte so ein paar Frustmomente und ich hatte vor 24 Stunden relativ genau einfach mal ein paar Vorschläge gemacht in die Bubble rein, wie Folge 155 heißen soll. Und Werder doing Werder things hat sich durchgesetzt. 43% waren dafür, weit über 300 Leute haben sich beteiligt, vielen Dank dafür. Platz 2, 28%. Sozialamt der Liga, was sich dann, glaube ich, darauf eindeutig bezog, wenn jemand bedürftig ist und noch keinen Sieg gefeiert hat, wir kommen.
Ja. Und wir bringen vier Tore für euch mit.
So ist es.
Lieber
Platz 3, 18, ja. Platz 3, 15%, zu früh gefreut.
Ja, okay.
Nach dem Köln-Spiel und Falling to Pieces. Ja, war auch schön. Noch in der Verlose. Aber, und bevor wir dann zu den bitteren Wahrheiten kommen, über die wir sprechen können, müssen nach dem Darmstadt-Spiel, vielen Dank auch für die schönen weiteren Vorschläge, die da kamen. Be Here Now, Groundhog Day, fand ich auch ganz hübsch. Suna Werder schlug vor, das P auf dem Trikot, Teil 2.
Ja, gut. Beim Sieger auch, gerne Teil 14.
Richtig, 33 ein Drittel sozusagen, um es mit der Nackenkanone zu sagen. Aber da lassen wir uns noch ein bisschen Eskalationspotenzial nach oben vielleicht für das P auf dem Trikot. Mark Triple X Oberland soll das heißen. Ohne Abwehr wäre hier gar nichts los. Ja, mit so Musiknoten fand ich auch ganz hübsch. Bia schlug vor, einfach bodenlos.
Das finde ich ehrlicherweise auch ganz gut, gerade auch mit Blick auf das Interview von Marvin Ducksch, ne?
Richtig, trifft es auch sehr gut. Immer wieder sonntags, Jonas Martinus.
Ja, auch schön.
Kann man machen, ist mir fast noch zu freundlich.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Für die Älteren unter uns waren auch noch ein paar Sachen dabei. Veilchen bei den Lilien schlug Arne Meyer Fünffinger vor. Schönen Gruß. Ja. Fand ich auch ein bisschen wenig noch. Das klingt so nach einem blauen Auge nur. Ich fand, wir haben da richtig eher komplett auf die Fresse gekriegt. Ist mir Veilchen ein bisschen bedingt abwehrbereit.
Ja, das fand ich gut.
Die ganz Älteren erinnern sich. Auslöser der Spiegel-Affäre.
Ja. Und damals. Irgendjemand hatte doch auch noch heißer Herbst.
Auch sehr schön. Und gerne wie du und willkommen im Deutsch-LK. Die Leiden des jungen Werner. Gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Ja, Klingeling. Ja. Mein persönlicher Favorit war, irgendjemand kramte einen Tweet von mir direkt aus dem Spiel heraus. Ja. Der lautete, ach, leck mich doch.
Richtig. Schlug Simone Tassenerhalt, schlug das sofort vor. Passender Titel, Schatz, wie war dein Tag? Ach, leck mich doch.
Ja, genau.
Könnte ich genauso stehen lassen. Vielen Dank für die Beteiligung, für die vielen hübschen Vorschläge und wo man auch eine gewisse Bitterkeit raushört, die uns aber auch nicht anders ging. Deswegen darf ich, bevor wir zum großen Rundumschlag ausholen, darf ich mit der positiven Erkenntnis
Ja, ich wollte gerade noch mal eben eine Sache sagen, nämlich genau das. Ich starte die Aufnahme mit, muss ich mich jetzt wirklich mit Werder beschäftigen? Und dann reichen 5 Minuten Aufnahme mit dir und ein paar witzige Titelvorschläge, um den Horizont gleich schon wieder ein bisschen aufzuhellen. Und ich habe so ein Gefühl, dass du das jetzt gerade weiter befeuern willst. Deswegen, the stage is yours.
The stage is mine. Ja. Nee, meine persönliche beste Erkenntnis an dem Wochenende, das Wochenende war erst Sonntag im Arsch.
Ja, okay.
Das ist doch vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Nein, und auch das möchte ich noch loswerden, denn Samstagabend Verde e Bianco Pazzo, großes Sommerfest, Gründung, wir sind jetzt ein offizieller Verein.
Ach ja.
Wir haben wunderbar gefeiert, wir hatten tolle Gäste, wunderbare Menschen da, lieben Gruß an alle, Special an Dirk Wintermann aus dem Werder Aufsichtsrat, von dem soll ich dich auch grüßen, mein Lieber.
Danke.
Ich hoffe, er hört uns weiter so treu zu, wie er es mir zumindest erzählt hat. Und ich wollte es glauben. Liebe Grüße. Rollo Fuhrmann war auch da.
Ah ja, echt? Ja,
auch cool. Da. Ja, der wohnt nebenan.
Hattest du nicht erzählt, der kennt uns nicht.
Der kennt uns nicht, aber ich habe ihn natürlich auch gleich zugespammt mit unseren Folgen. Er kam direkt von der Werder Traditionsmannschaft, vom Spiel in Bassum oder Neunkirchen, weiß ich nicht genau. War ein bisschen durch, wohnt ja auch in Hamburg, kam dann aber noch rum für ein Stündchen.
Oh, cool.
Das war alles sehr nett.
Und ist denn meine Videogrußbotschaft wenigstens angekommen?
Wir haben tolle Videogrußbotschaften bekommen. Auch von Clemens Fritz, von Nils Pedersen, von dir, auch von Stammgästen aus den Froggies. Wild zusammengewürfelt. Tarek Brauer hat uns eingeschickt. Also, das war wirklich ganz toll. Ein paar ehemalige. Ivan Klasnic.
Oh, geil.
Und und das liegt auch daran, dass da in dem Club wirklich sehr, sehr, sehr kreative und fleißige Menschen sitzen mit einem grün-weißen Herzen hier in Hamburg. Jungs, ganz toll, ganz, ganz toll. War ein toller Tag und ein toller Abend und nicht nur Jungs, Mädchen natürlich auch. Bis dahin war meine Welt in Ordnung. Ich bin dann sogar am Sonntag überraschenderweise ohne Kater und ohne so krasse Kopfschmerzen aufgewacht.
Okay.
Ne? Und dachte so, eigentlich, ne, hab dann meine Werder-Tasse noch abgewaschen, wie es sich gehört, ne, vor dem Spiel. Und war eigentlich ganz guter Dinge. Ich hatte zwar Spätdienst und wusste, ich kann nur die erste Halbzeit gucken, aber bis dahin war alles gut. So, und dann fing das Spiel an. Und ich habe auch nur die erste Halbzeit gesehen, deswegen wirst du ein bisschen diese tragisch-komische Geschichte zusammenfassen müssen.
Spoiler, was da in Darmstadt das wird dir wenig Spaß machen.
Ja, ich weiß. Ich habe, wie gesagt, erste Halbzeit hat mir gereicht. Aber worüber möchtest du als Erstes sprechen, mein Lieber?
Ja, ich bin ja eher ein Freund davon auch, ne, wenn man irgendwie auf einer Schürfwunde ein Pflaster drauf hat und das dann irgendwie mal abmachen muss, dass man einmal schnell zieht, ja, und nicht langsam. Deswegen lass uns einfach erstmal mit dem grundsätzlichen Fazit anfangen. Selten so eine unterirdische Leistung einer Werder-Mannschaft gesehen.
Boah, es war ein Albtraum, oder?
Ja, so. Und von hier aus starten wir jetzt, und da kann eigentlich jede detailliertere Analyse nur noch ein etwas, also das Gefühl von Schmerz ein wenig abschwächen. Denn wenn man mal drauf guckt, erste Wahrnehmung, und das schon nach wenigen Minuten, war wirklich, irgendwas muss da in den Köpfen sein, dass die Leute so krass neben sich stehen. Und ich habe wirklich, also jetzt auch mit Blick auf den Verlauf der letzten 2 Wochen, wirklich absolut keine Ahnung, was das sein könnte. Wirklich keine. So krass, wir reden ja immer vor den Aufnahmen, reden wir ja immer noch so ein bisschen, so worüber wir in der Folge sprechen wollen. Und ich glaube, wir haben uns noch nie so schnell in einem Vorgespräch, in einer Diskussion wiedergefunden, die komplett in die Folge gehört. So, weißt du, deswegen meinte ich halt gerade schon zu dir, ey, stopp, lass uns genau hier aufhören zu reden, wir müssen jetzt aufnehmen, weil das gehört alles in die Folge. Und wir haben über viel Küchenpsychologie gesprochen, was ja unser Lieblingsthema ist. Gehen wir gleich nochmal detaillierter darauf ein. Aber Fazit für mich nach dem Spiel oder beziehungsweise ja auch schon nach den ersten 45 Minuten. Was zur Hölle ist mit diesem Team los? Was zur Hölle verunsichert diese Truppe so massiv bis ins Mark, dass die wirklich klassisch auseinanderbrechen? Also es war ja nichts anderes.
Ja,
So, und deswegen, du hast ja die erste Halbzeit auch gesehen. Wie war denn für dich die Wahrnehmung? Was waren deine Gedanken, deine ersten?
Ganz ehrlich, nach 5 Minuten dachte ich, das wird wie Heidenheim.
Oh, krass, ja.
So, und ich hatte so schnell abgeschlossen und mich haben auch irgendwie, es war ja, wir sprachen in der letzten Folge drüber, ja, so, dass, wie wird Darmstadt spielen, ne, so, und dass die, wir sprachen auch über Lieberknecht, wie der vorher diesen Team Spirit, dieses gallische Dorf, ja, ne, keiner will uns haben, wir müssen zusammenhalten, ja, genau, und so. So, aber genau das ist ja aufgegangen. Du hast ja von Anfang an gesehen, dass Darmstadt da als Einheit auftritt auf dem Platz und einen klaren Plan hatte und im Prinzip ja auch nichts. Also die haben ja keine, das ist ja keine Raketenphysik, wie die gespielt haben. So, das ist ja im Prinzip, Köln hat es ja auch schon probiert, in diese Räume in der Mitte reinzukommen, ne? Dann die Dreierkette auseinander zu spielen mit so Schnittstellenpässen und halt einfach pressen, wie verrückt draufgehen, uns stressen und einfach darauf setzen, dass bei uns die Automatismen noch nicht drin sind, dass wir schnell zu verunsichern sind und dass bei uns einfach noch keine klare Struktur erkennbar ist, wie wir dem begegnen können. Und dann kommt es genau so. Und ich weiß nicht, wann ist das erste Tor gefallen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich kann es dir sagen, warte. Also war auf jeden Fall früh. Müsste so,
weiß ich nicht. Ja, es war sehr früh.
6., 7. Minute gewesen sein. Kommt das hin etwa?
Ja, gefühlt ja.
Fünfte Minute, Bader.
Ja, und mich hat es null überrascht. Auch wie das Tor fällt, hat mich auch leider null überrascht. Und wie das danach dann weiterging, dass da keine Reaktion kam. Ich dachte, okay, wir müssen eigentlich Folge 155 können wir ausfallen lassen. Hört einfach Folge 153 nochmal. Ja. Ja, Hose runter, Blockflötengesicht nach Heidenheim. Ja. Weil das war das gleiche, ja, wie so ein Abziehbild. Ne? Und das fand ich wirklich erschütternd, weil in der letzten Folge und Hashtag zu früh gefreut, ne, waren wir ja eigentlich nach dem Köln-Spiel guter Dinge, weil wir ja dachten, wir sind vielleicht in der Entwicklung schon ein Stadium weiter, ne, dass wir aus Heidenheim gelernt haben und Köln dann ja viele Sachen geändert haben, also wir hatten es nach Heidenheim, in Heidenheim haben noch zum Beispiel Groß und Jung und Friedel gespielt. Ja, so. Und wir haben auch 4 Dinger gekriegt, ne? Dann haben wir gesagt, so, wenn Umbruch, der geplante Umbruch, wir haben jetzt den Mann und Linen, die haben jetzt mittrainiert und so, die müssten, wenn nicht der Umbruch jetzt, wann dann? Vor Köln. Und da ist es gut gegangen, auch wenn die erste Halbzeit ja auch, sprachen wir auch drüber, auch sehr wackelig war und wir uns da reinkämpfen mussten in das Köln-Spiel, um es zu drehen, ne? So, jetzt fand ich auch richtig von Ole, und auch das hatten wir beide gefordert nach dem Köln-Spiel dann, warum jetzt wieder zurück zum Alten, ne, wenn das in Köln einigermaßen sich zum Positiven entwickelt hat, weiter haben wir beide gesagt, Linen und den Mann wieder bringen.
Ja, genau.
Ja, so. Und es war dasselbe wie in Heidenheim. Ja, das ist vielleicht eine andere, in Anführungszeichen, positive Erkenntnis, dass wir, glaube ich, damit aufhören können, einzelne Spieler zu blamen. Ne? Es war egal, wer gespielt hat, Heidenheim oder Darmstadt. Die Probleme waren dieselben.
Ja, im Großen und Ganzen sehe ich so wie du, ne? Das Einzige, wo ich halt wirklich dran hängen bleibe, auch im Kopf dran hängen bleibe, ist so dieser komplette Verlust auch einfach von Grundtugenden, auf die wir immer wieder auch hingewiesen haben. Ne? Also klassisches Beispiel, du fängst dir den Nackenschlag gegen Köln und du bist aber in der Lage, und wir hatten da noch Marvin Ducksch über den grünen Klee, oder ich hatte den Marvin Ducksch über den grünen Klee gelobt für die Tatsache, dass er sich rausnimmt aus seiner eigentlich zugedachten Rolle und versucht auf eigene Faust Dinge zu verändern, um eine andere Dynamik ins Angriffsspiel zu bekommen, und dass es gegen Köln komplett funktioniert hat und auch sehr schnell schon funktioniert hat, weil sie ja irgendwie nach dem Führungstreffer von Köln, ich glaube 7 Minuten später die Antwort geben, ne? Ja. Und dadurch sich quasi wieder zurückkämpfen ins Spiel. Was ich wirklich bedenklich fand, jetzt einfach mit Blick auf das Darmstadt-Spiel, ist, dass du also schon nach dem 1:0 in der 5. Minute das Gefühl hast, kompletter Spannungsabfall.
Richtig.
So, und dass die Mannschaft, also ich meine, du hast 85 Minuten, du spielst bei einem Aufsteiger, wo du per se erstmal das Selbstverständnis haben solltest, nach meinem Verständnis, wir sind qualitativ besser. Dazu gehört für mich aber auch spätestens an dem Punkt, wo du merkst, die beißen, die kratzen, die gehen glücklich oder die gehen verdient 1-0 in Führung, ja, dass du als Team kollektiv in der Lage sein musst, um zu switchen und zu sagen, okay, pass mal auf, wir zeigen euch jetzt, dass wenn wir es schon spielerisch gerade nicht auf die Kette kriegen, dass wir wenigstens dagegen halten.
Richtig, ja, was gegen Köln ja einigermaßen gelungen ist.
Genau, und dass das einfach komplett null gekommen ist. Also wirklich, das ist null gekommen. Sondern sie hat das 1-0, nach dem 1-0 ging es genauso pomadig weiter. Es passierten die gleichen laschen Abspielfehler, die gleichen Zuordnungsfehler in der Rückwärtsbewegung. Man darf ja auch nicht vergessen, gefühlt 50% der Chancen von Darmstadt sind durch individuelle Fehler Werders entstanden. Ja, schlampig gespielte Pässe, falsches Stellungsspiel, Schlafen beim Stellen der Abseitsfalle, also zum Haare raufen,
Basics. Wobei ich, wie gesagt, Stellungsfehler oder falsches Stehen bei Abseitsfalle oder so, ne, das sehe ich gar nicht als, das sind für mich keine individuellen Fehler, sondern das ist eine Frage der Abstimmung der Mannschaft, ja, der Arbeit der Mannschaft, wie die zusammen agiert und vor allem, was sie will. Ja, aber es ist uns doch dasselbe passiert wie in Heidenheim auch. Die haben uns einfach aufgefressen.
Ja.
Die haben uns aufgefressen.
Ohne Gegenwehr.
Ja, ja, ohne Gegenwehr. Ja. Und ich sag nochmal, es klingt, genau, das wollte ich noch sagen. Du meintest eben, wir müssen den Anspruch haben, wir sind qualitativ besser. Mhm. Ja, aber, ja, vielleicht auf dem Papier sind die einzelnen Spieler besser. Aber als Mannschaft sind wir im Moment nicht besser als Darmstadt, weil dazu gehören nicht nur die Skills der Einzelnen, ne, sondern auch der Auftritt als Team.
Aber halt dich gegen, Thomas. Weil ganz ehrlich, die Mannschaftsleistung gegen Köln oder die Mannschaftsleistung gegen Mainz hätte komplett gereicht, um Darmstadt zu schlagen.
Ja. Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, Mainz und Köln waren erstens Heimspiele und waren zweitens Duelle gegen Teams, die genau in der gleichen Problematik stecken wie wir. Ja, die also auch psychisch angeschlagen sind, ja, die noch wackeln, die noch Abstimmungsprobleme haben, die sich neu finden müssen. Das gilt für Mainz immer noch und das gilt für Köln auch immer noch, ne? Die haben beide, glaube ich, erst einen Punkt. Ja. Wir haben ja immerhin schon 6. So, und da hat das funktioniert. Aber gegen so ein Rudel, das zusammenhält, ja, wie Darmstadt oder Heidenheim, die eben über dieses Ubuntu kommen, über den Teamgeist, über ihre Zweitliga-Geschlossenheit und diese Underdog-Rolle, hat das eben nicht geklappt, weil die als Mannschaft da eine andere Qualität auf den Platz bringen, die Mainz noch nicht hat, Köln noch nicht hat und Werder halt auch noch nicht hat. Oder selbst so ein Team wie Union Berlin hat es im Moment noch nicht. Die stehen auf einem anderen Level, genau in der gleichen, im gleichen Stadium.
Ja, und die übrigens genau das zu spüren bekommen haben, ne? Der Sieg von Heidenheim gegen Werder hat bei denen so ein Selbstverständnis ausgelöst, das ihnen gezeigt hat, wir können auch in der Bundesliga bestehen und jetzt holen die Punkte, schlagen Union.
Exakt. So. Und erinnere dich ein Jahr, denk an ein Jahr zurück, ja, da waren wir das Heidenheim, genau. Ja, da waren wir die Mannschaft, die als Team, als Einheit hochkam und gesagt hat, so, und jetzt zeigen wir euch mal, was wir können, und keiner rechnet mit uns. Und vor einem Jahr haben wir die Punkte so geholt. Denk an die Spiele, ne, in Dortmund und so weiter, ne, die wir gewonnen haben. In Hoffenheim letztes Jahr, die Punkte in Leverkusen gepunktet, Wolfsburg und so. Da sind wir genau mit denselben Skills und mit derselben Qualität in die Liga gekommen, die jetzt Heidenheim und Darmstadt gegen uns bewiesen haben. Deswegen, es ist nicht immer, es sieht auf dem Papier leicht aus, du spielst zu Anfang der Saison beim Aufsteiger, das muss ja eigentlich und so, aber ich sag mal, es ist einfacher beim Aufsteiger zu spielen am 15. Spieltag.
Ja.
Als am 3. Es ist keine Entschuldigung. Ne? Nee, nee. Das ist eigentlich eher nur ein Lob für das, was Frank Schmidt und Lieberknecht da mit ihrer Truppe hingekriegt gekriegt haben.
Ja, ich glaube, wir sind in der Analyse, sind wir auch gar nicht weit auseinander, ne? Und da ziehen wir an einem Strang. Aber es gibt ja trotzdem dann eben zumindest die Punkte, weil es war uns auch klar, dass das zweite Jahr Bundesliga, haben wir letztes Jahr noch groß drüber gesprochen, ne? Oder auch in der Sommerpause. Das wird ein schwieriges Jahr und das, deswegen, wir haben das damals noch als positives Argument ins Feld geführt, dass sie das Team quasi praktisch nicht verschlechtert haben, sondern es breiter aufgestellt haben und der Kern der Truppe zusammenbleibt. Aber das erklärt für mich halt nach wie vor nicht, warum Leute sich auf dem Platz präsentieren, als seien sie nicht mit 100% bei der Sache. Also
ja, genau.
wir können darüber sprechen, dass es Abstimmungsfehler sind, okay, aber das erklärt halt nicht, warum Leute wie Weiser, den ich gegen Köln zum Beispiel super fand, ja, fand ich in der ersten Halbzeit wirklich unerklärliche Schluri-Fehlpässe gespielt. Genauso wie Amos Pieper. Ja.
Ja. Ich bin auch persönlich beleidigt. Weiser und Boré haben mir sogar meinen Kickbase-Spieltag noch völlig zerstört, die beiden. Ne? Ja, genau. Also, das ist ja... warte mal.
Es erklärt einfach nicht, warum individuell so krasse Leistungsschwankungen da sind. Das finde ich halt so krass.
Richtig.
Weiser war super gegen Köln. Ja.
Ja.
Und selbst Duxch hat gegen Darmstadt auch unheimlich viel Schluri-Buri-Sachen dabei gehabt.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist für mich das große Fragezeichen, weil natürlich hat Werder auch in der vergangenen Saison immer mal wieder auch davon profitiert und davon gelebt, dass einer dieser Spieler, die wir im Kader haben, die wirklich dazu in der Lage sind, den Unterschied zu machen, Weiser ist so ein Typ, Duxch ist an einem guten Tag so ein Typ, ja, dass die dann halt eben möglicherweise manchmal ein Spiel auch einfach wieder eine andere Richtung geben, indem sie halt einfach einen Geistesblitz haben. Stichwort Duxch Ball auf Boré zum 1:1 gegen Köln, ja. Und dann hast du aber eben genau solche Spiele dabei, wie jetzt in Darmstadt, wo keiner der genannten Leistungsträger oder ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen etwas provokant Unterschiedsspieler in der Lage ist, dem Team einen Impuls zu geben. So, und das finde ich halt mit Blick auf ein wirklich schwieriges Jahr, was wir jetzt haben werden, eine wirklich schwierige Saison, einfach echt alarmierend.
Ja, richtig. Und das ist ja genau die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Ne? So, alles, was ich jetzt meinte, das ist ja keine Entschuldigung, es ist ja nur die Suche nach Erklärung. Ja, genau. Ne? So, wenn man dann sieht, nach diesem Spiel, ne, dass auch Ole Werner und Clemens Fritz danach vor den Kameras stehen und vor den Mikrofonen stehen und sagen, ey, ich bin auch ratlos. Ne? Woran das jetzt gelegen hat.
Ja.
So, und das ja auch zumindest die Reaktion von vielen Werder-Fans, die ich jetzt wahrgenommen habe, war einfach, ey, was ist denn da los? Ich verstehe es nicht.
Ja, genau.
So, ja, richtig. Und Ole Werner hat danach im Kicker ein Interview gegeben, wo er dann für sich seine Erklärung versucht hat, rüberzubringen. Vielleicht die einzige, die ihm eingefallen ist. Und er hat es ja damit begründet, wir sind noch keine Mannschaft, ne? Wir wehren uns nicht, da ist niemand, der die anderen mitnimmt, der vorangeht. Ich sehe nicht, dass da füreinander gekämpft wird und so weiter. Das ist ja seine Erklärung, was ja eigentlich für einen Trainer, der ja dafür zuständig ist, auch eine bittere Erkenntnis ist.
Ich wollte dich gerade fragen, ist das nicht seine Aufgabe?
Ja, klar ist das seine Aufgabe. Deswegen ist das ja, lass uns das mal nacheinander aufdröseln. Ne? Siehst du denn noch andere Gründe für diese Nichtleistung oder für diesen Rückfall? Denn, das möchte ich noch sagen, auch wir waren uns ja eigentlich sicher, dass das Team schon viel weiter ist.
Ja, genau. Ich glaube,
glaube ich auch so. Und er sieht jetzt den Team Spirit als Problem. Das sehe ich auch. Siehst du noch andere Gründe?
Ja, ich bilde mir ein, das zurückführen zu können auf so eine gewisse, wie nennt man sowas, so eine Fatalitätskette. Ja, also, dass wie sagt man so schön, oder wie sagte meine Oma so schön, ein Unglück kommt selten allein. Ja,
ja.
dass du halt wirklich, mehrere ungute Situationen beziehungsweise Punkte hast bei der Entwicklung einer Saison, eines Teams, eines Ubuntus, ja, die sich gegenseitig verstärken. Ja, also Stichwort, und da bin ich dann, da verstehe ich Ole Werner auch mit den Erklärungen, die er nach dem Heidenheim-Spiel dann in der PK gemacht hat, einen Tag nach unserer Folge, wo wir dann ja noch so happy drüber waren, dass er endlich mal auch konkreter Einblick in seine Gedankenwelt gegeben hat, mit Blick auf, warum spielen die, warum nicht so. Und ich glaube, dass da auch ganz viel Wahrheit drin liegt, und ehrlicherweise könnte ich mir wirklich gut vorstellen, das ist zugegebenermaßen jetzt wirklich Küchenpsychologie, aber egal. Also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass da viel Kern liegt, nämlich die Tatsache zu haben, dass du eine Mannschaft, die mehrere neue Teile hat, dass du der auch führungstechnisch einen stabilen Kern geben musst, damit du junge, neue Spieler besser integrieren kannst. Ne? Und ich glaube, dass dort beispielsweise auch ein Grund dafür lag, dass er sehr lange an Grosso und Jung festgehalten hat, auch in der Startelf, weil er gesagt hat, umso mehr, wenn Füllkrug nicht mehr da ist, brauche ich eine Achse von Spielern auf dem Platz, die in der Lage sind, das Team mental beieinander zu halten. Das waren ja in der Vergangenheit ganz oft diese alten, erfahrenen Spieler, Grosso, Jung und so. Die Fatalität,
Friedel noch, ne?
Genau. Ja. Die Fatalität, auf die ich hinaus will, ist, dass Werner sich jetzt in einer Situation wiederfindet, wo diese Spieler, die dafür eigentlich herhalten sollten, dass sie dem Team auf dem Platz Stabilität geben und die jungen Spieler Orientierung haben auf dem Platz, auch was den Angang angeht, ja, dass diese Spieler eben mittlerweile nicht mehr mit solider, stabiler Leistung auf dem Platz ihre Aufstellung rechtfertigen. Und sie deshalb nicht nur öffentlich, sondern wahrscheinlich auch intern und auch bei Werner in die Kritik geraten und eben nicht mehr unantastbar sind. Und er dann anfängt zu sagen, okay, sie rechtfertigen es nicht mehr und mit den Leistungen bringen sie eher auch noch zusätzliche Risikofaktoren ins Team mit ein. Jetzt muss ich es umbauen. Dann bringt er Leute wie Linen und Demann und die lassen sich von einem lauten Weserstadion gegen Köln mit Adrenalin pushen und holen sich die Stabilität über offensichtlichen Support, ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann andersrum mit einem Nackenschlag in der 5. Minute in Darmstadt in einem Hexenkessel wie Böllenfalltor, wo ja, muss man ja auch sagen, also Stimmung in Darmstadt war Bombe. Die haben irgendwie gefühlt 70 Minuten Dauer gesungen, ja, und es war irre hitzig.
Wir haben ihr Team ja auch zu Recht gefeiert, ne?
Genau, und sie haben halt eben dort nicht mehr die Spieler auf dem Platz gehabt, an denen sie sich hochziehen konnten. Ich meine, Grosso hat gespielt, Grosso hat unterirdisch gespielt und war null mehr der Spieler, an dem sich andere aufrichten konnten, weil er selbst einfach komplett gestruggelt hat, so.
Richtig.
Und ich glaube, das ist halt fatal.
Genau, und weil da halt auch diese alte Struktur einfach nicht mehr.
Genau.
Da ist. Genau. Ne? So, und das meinte ich vorhin, ne? Es liegt halt weniger daran, wer dann wirklich startet auf der 6 zum Beispiel, ne? Oder links. Es geht darum, arbeitest du als Team zusammen. Ne? Und wenn du Grosso gesehen hast, also nachdem klar war, dass Stark ausfällt, hatten wir ja auch nochmal Neurate die Aufstellung gemacht. Ne? Da war für mich auch klar, Grosso spielt hinten in der Mitte, ne, dafür gibt's den noch und dann haben wir halt einen, der da, ne, so, und ich habe ja wie gesagt nur die erste Halbzeit gesehen und Grosso war ständig am Ordnen und am Hinstellen und so, aber entweder hat da keiner zugehört oder der hat die Leute falsch hingestellt, ich weiß es nicht, aber es war ja null Ordnung da, ne, wobei, wie gesagt, auch da gilt, wenn du siehst, wie da verteidigt wurde und wie die alle 5 Minuten ja gefühlt überfallartig Darmstadt auf unseren 16er zugelaufen sind und immer wieder durchgekommen sind. Es liegt natürlich auch nicht nur an der letzten Reihe. Ne? So, man muss leider sagen, auch Linen nicht zu Unrecht zur Halbzeit ausgewechselt. Ja. Also was da durch die Mitte kam, der hat ja keinen Raum zugestellt bekommen. Steya hat sich gefühlt für mich die ganze Zeit versteckt in der ersten Halbzeit. Der war gar nicht am Ball. Schmied völlig überfordert. In der Mitte wurde kein Ball festgehalten. Und es war immer wieder das, und es ist auch kein Zufall, dass von Darmstadt in der Kicker-Elf des Tages Melem, der Zehner, ja, der genau diesen Raum bespielt hat, ne, und deren Rechtsverteidiger, denn das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass du natürlich mit dem Mann, und ich liebe den, das ist ein geiler Baller, ich liebe schon, wie das sieht schon ästhetisch aus, wie der mit links, ich liebe solche Spieler, ne, aber was Bader da in der ersten Halbzeit mit ihm gemacht hat, defensiv, also, da siehst du natürlich auch, dass es genau die Sachen sind, wovor gewarnt wurde. Nach hinten, nach vorne geil, nach hinten, aber noch nicht auf der Höhe. Muss man halt auch sagen. Ne? Das gehört halt auch mit zur Wahrheit dazu, dass diese Räume halt auch nicht passten. Und genauso auf der anderen Seite auch ein Weiser, der, wie du richtig sagtest, also lustlos wirkte und nicht engagiert. Und ja, da auf der Seite mit Pieper es genauso brannte. Die ganze Zeit. Also mit anderen Worten, es liegt nicht an den einzelnen Leuten, wer dann wie spielt irgendwie, meine ich, sondern es liegt einfach daran, dass sich das Team noch nicht gefunden hat. Und da sind wir bei dem, was ich weiß, ich nerv damit, aber da sind wir bei dem, was ich Ubuntu nenne, ja, an dieser Philosophie als Mannschaft zusammen zu wachsen, füreinander da zu sein und ja, die Stärken jedes Einzelnen so herauszustellen, auch als Mitspieler, dass am Ende alle besser aussehen. Und das ist leider noch nicht zu sehen.
Ja, und ich würde ganz gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, der dann auch eben zeigt, wie nachvollziehbar die Gedankengänge bei Ole Werner sind, ja, man halt bloß dann einfach feststellt, auch in der objektiven Rückbetrachtung, dass das möglicherweise die falsche Idee war. Stichwort Aufstellung Dreierkette beziehungsweise Fünferkette. Er ist nach dem Spiel gefragt worden, warum er sich für Grosso entschieden hat. Ja, und er hat das erklärt mit der Tatsache, dass er gesagt hatte, er würde Jung ganz gerne noch in der Hinterhand behalten wollen, falls der Mann da wirklich Probleme bekommt auf der Seite. Ja,
ja. Aber, was ja auch so gekommen ist dann leider.
Ja, ja, gut, okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, das hättest du auch anders auf, in meinen Augen, hättest du auch anders auffangen können, weil, ich erinnere mich noch, Veljkovic hat in der letzten Saison in der Bundesliga extrem starke Spiele auf dieser zentralen Position gemacht. Als sich die Abwehrreihe noch nicht so gefunden hatte, hat Veljkovic oft diesen zentralen Part gespielt. Und hat da wirklich auch als ordnende Hand gute Spiele gemacht, ja. Und du hättest halt eben den zusätzlichen Vorteil gehabt, mit Toni Jung auf einer angestammten Position, auf der er es in einem Team in Dänemark in die Champions League geschafft hat, nämlich LIV, als Linksfuß, ja. Dort hättest spielen lassen können. Und ich glaube halt eben genauso dieses Tempodefizit und das Orga-Defizit, weil man muss mal ganz ehrlich sagen, fernab von der Tatsache, dass die in der Abwehr sich alle nicht wirklich was getan haben, leistungstechnisch, ja, ist es einfach, oder war es für mich zumindest in der subjektiven Wahrnehmung, wirklich ganz schwer zu ertragen, mit anzugucken, wie Grosso teilweise überfordert war. In der Situation. Ja. Ey, und wie gesagt, Pieper genauso unterirdisch. So viele Fehlpässe, auch gerade im Querspiel, solche krassen Fehlpässe gespielt. Ja, ja, das ist mir wirklich, ich könnte mir die Haare ausreißen. Aber die Frage wäre halt gewesen, ob das eben in der Struktur möglicherweise nicht eine bessere Idee gewesen wäre, Veljkovic in die Zentrale zu stellen und mit Jung anzufangen. Weil, wenn dem Mann nicht klarkommt, kannst du Grosso immer noch bringen und Jung auf links schieben. Ja.
Ja. Okay, kann man so argumentieren, ich weiß nicht, ob es wirklich groß was geändert hätte, ja, genau. Also groß, haha, ne, so, ich konnte verstehen, dass er Grosso dafür Stark bringt, weil Stark halt auch eine Rolle hat hinten, wo er die Ansagen macht und so, ne, so, als sowas wie ein Abwehrchef. Veljkovic ist jetzt nicht der Lautsprecher auf dem Platz und du hättest natürlich noch einen Umbau mehr gehabt. Du hättest zweimal verschieben müssen, ne, Veljkovic in die Mitte und Jung auch noch. So, das war ihm vielleicht zu viel, gerade mit Linen und dem Mann. Ich weiß nicht, ob es was geändert hätte, ne, oder ob wir nicht dasselbe Problem auch gehabt hätten, denn
das weiß niemand,
das ist ein Mannschaftsproblem und das ist für mich die bitterste Erkenntnis dieses Darmstadt-Ausflugs, dass das Problem, das ich sehe, viel größer ist als einzelne Positionen neu zu besetzen. Das, ich halt das Problem für viel, viel größer, das wir haben. Und das, ja, das hat mich schon ein bisschen schockiert in der ersten Halbzeit, wie wir da aufgetreten sind, dass ich dachte, okay, es liegt nicht an einzelnen Leuten, sondern es liegt einfach daran, dass diese Mannschaft ist, die wirkt tot.
Wie kann Werner dem beikommen, deiner Meinung nach?
Ich muss, hier will jemand ins Studio, mein Lieber. Oh, okay. Ich muss kurz unterbrechen, leider, sorry.
So, da mussten wir jetzt einmal kurz in die Jeopardy-Melodie, denn nach wie vor ist es so, dass wenn jemand kommt, der für den aktuellen Betrieb in ein Studio des NDR muss, dann fliegt der Thomas im Zweifel raus.
Ich wurde heute schon wieder so komisch angeguckt, weil ich an meinem freien Tag hier ne, ich hatte Nachtschicht, ja, und bin hier heute früh erst um 5 Uhr raus. Und die gucken mich zurecht an und dann auch irgendwie...
Wie ein Auto.
Scheinbar läuft da was zwischen diesem Thomas und diesem Werder Bremen.
Und dem Jan.
Richtig.
Ja, wir waren stehen geblieben. Wir hatten gerade darüber gesprochen, oder du hattest vielmehr darüber gesprochen, dass du halt eben schon der Meinung bist, dass das Problem größer ist, als nur auf einzelne Positionen und individuelle Fehlleistungen zu gucken, sondern dass halt eben generell in der Mannschaft offensichtlich was grundsätzlich verkehrt ist und dass das halt eben durchaus auch ein größeres Problem sein könnte. Und ich wollte ehrlicherweise direkt danach von dir wissen, was denn spontan deine Idee wäre, wie Ole Werner dem beikommen könnte.
Richtig, ja. Ich stelle mal eine Gegenfrage, ne? Soll eigentlich Ole Werner dem beikommen oder ein anderer? Mit anderen Worten, Trainerdiskussion, hat sich deine Haltung da verändert? Ist er überhaupt noch der Richtige?
Stand jetzt, ja, für mich. So, aber das liegt halt auch daran, dass sich unsere Analyse von letzter und vorletzter Folge im Wesentlichen nicht geändert hat. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass er mit dem Team noch kann, so, und dass das auch funktioniert. Für mich war dann auch ein Beweis dafür, war für mich auch das Köln-Spiel. Also grundsätzlich erstmal, ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass er das tun soll und dass er der Richtige ist. Aber was sich halt eben auch nicht verändert hat, ist unsere Meinung und unsere Position von vor 2 Wochen nach dem Heidenheim-Spiel. Er muss liefern. Es muss was kommen. So.
Ich habe lustigerweise, bevor wir eine neue Folge aufzeichnen, ich weiß nicht, machst du glaube ich auch so, ne? Höre ich dann manchmal noch so ein bisschen die alte, ne? Hashtag, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ja. Das Problem ist, bei uns gibt's ja Audiobeweise, also wir müssen uns um unser Geschwätz von gestern kümmern. Jetzt eben habe ich nicht die Folge von letzter Woche nochmal gehört, sondern die von vorletzter. Ja. Hatte ich vorhin schon angedeutet, nach dem Heidenheim-Spiel. Und da sprachen wir drüber, was muss Ole tun? Wie kann das sein, dass immer noch Groß und Jung spielen? Jetzt haben wir 4 Gegentore gekriegt. Ne? Friedel spielt auch noch, bla bla bla. So, und hatten da noch verteidigt, beziehungsweise hatten gesagt, okay, in Heidenheim gab es Gründe nochmal mit der alten Garde aufzulaufen. Ja. Die Neuen sind noch nicht drin, die sind noch nicht im Team, die haben noch nicht die Fitness. Es gab verschiedene Gründe. Ne? Trainingsrückstand, Erkältung, Länderspiel, noch nicht integriert, bla bla bla. Ja. Und haben dann aber auch gesagt, okay, in Heidenheim, ich konnte es verstehen, aber alles das, was er von der alten Garde da erwartet hat, hat die nicht geliefert. Und genau, deswegen jetzt vor Köln muss der Umbruch kommen, haben wir gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Linen rein, De Mann rein und das hat ja, und Bored und das hat ja mit etwas Glück zwar, aber hat ja funktioniert. Und ich meinte, nach dem Heidenheim-Spiel habe ich Ole in Schutz genommen und haben gesagt, so, im Prinzip kannst du ihn erst daran messen, was ab jetzt passiert, weil erst ab jetzt hat er, ne, wir sprachen über den Vergleich zu einer Fußballmannschaft wie Orchester, ne, jetzt hat er alle Instrumente erst zusammen gehabt nach Heidenheim und jetzt muss er die neuen Songs einstudieren. Dann kam Köln und wir dachten, huhuhu, ne, so, und jetzt ist wieder, um auch nochmal im Bild zu bleiben, nächste Fall rückwärts, rückwärts, rückwärts und tschüss, tschüss, tschüss. Das sind wir jetzt so, ne, so, und wir müssen uns ja auch daran messen lassen, an unserer Meinung, ab jetzt muss er liefern und dann kommt so ein Spiel wie gegen Darmstadt. Du sagst aber trotzdem, weiter mit Ole.
Ja, weil ich nicht finde, dass unsere Ansage, jetzt muss er aber liefern, in dem Moment konterkariert wird, wo der erste Rückschlag kommt. Weil du hast es, oder wir haben es in den letzten Folgen auch mehrfach gesagt, wir werden weiter Spiele haben, die uns auch stimmungstechnisch komplett die Hose ausziehen. Ja? Ja. Darmstadt war jetzt so ein Spiel.
Ja. Ja. Leider kam dieser Rückschlag sehr früh.
Ja, genau. Ja, genau. Das finde ich, das ist sehr pointiert formuliert, aber es ist in der Tat so, ja, dass ich, das ist genau der Gedanke, den ich habe. Dieses krasse Up and Down, finde ich oder halte ich auch für eine Mannschaft, in der, wie Werder sie ist, schwer zu verarbeiten und schwer zu handeln, als wenn das etwas ist, was in Wellen kommt. Ja, also über einen längeren Zeitraum sich abbaut und wieder aufbaut. So. Und ich glaube, dass das einer Mannschaft wie Werder und die Situation, in der Werder gerade steckt, genau das Gleiche im Prinzip auslöst, wie es bei uns Fans der Fall ist, nämlich Verunsicherung. Ja, du weißt ehrlicherweise auch als Team wahrscheinlich nicht genau, wo du stehst. Ich könnte mir total gut vorstellen, auch wenn man so die Interview-Aussagen liest und auch die Analyse jetzt nach den Spielen, so mit ein, zwei Tagen Pause dazwischen, hört man und liest man halt ganz viel. Ja, doch, die Mannschaft ist eigentlich intakt und wir verstehen uns gut. Clemens Fritz sagte das auch gerade erst gegenüber der Deichstube nochmal wieder. Ja. Wir vertrauen total auf Ole Werner, weil wir sehen, wie der mit der Mannschaft ist und wie er mit der Mannschaft arbeitet. Und ich nehme denn das auch komplett ab, wenn die sagen, ey, wir haben keinen blassen Schimmer, woran das gerade liegt, weil die halt einfach selbst auch ein anderes Feeling haben. Aber, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den wir angesprochen haben, das sind genau die Phasen, in denen ein guter Trainer liefern muss. Ja, du musst jetzt Werkzeuge entwickeln, um genau dieser Verunsicherung beizukommen und ja, Ergebnis offen, oder?
Ja, aber wichtig ist ja erstmal, wir haben geklärt, klar ist das jetzt ein Rückschlag, der wehtut, aber das klingt doof, ne? Aber Platz 12 und noch 28 Spieltage.
Ja, aber wie siehst du, du bist doch da bei auf einer ähnlichen Schiene, oder?
Ich bin da komplett bei dir. Ich wollte trotzdem, also ich denke halt auch, dass das passieren kann, dass man das einkalkulieren muss. Ich denke aber trotzdem, dass es ein Alarmzeichen ist und dass das Problem größer ist, habe ich ja eben schon angedeutet, wie ich das zumindest gesehen habe. Ich glaube auch nicht, dass die komplett ratlos sind. Ich glaube, die wissen schon, dass das genau daran liegt, an dieser fehlenden Mannschaftsstruktur. Und das hat Ole dann danach ja auch gesagt, dass da noch kein Team auf dem Platz ist und hat sich da ja auch selbst ein bisschen in die Pflicht genommen, weil er weiß, das ist sein Auftrag jetzt. Und ich glaube, der hat sich auch, der war genauso negativ überrascht, dass da noch so wenig stimmt, wie wir es auch waren. Ja, ich glaube, der dachte auch, dass es schon weiter sind. Ne? Zum Beispiel zeigt ja, zum Beispiel nach Köln gibt er zwei Tage trainingsfrei. Ne? Wenn man bedenkt, dass da alle wissen, dass die Mannschaft noch zusammenrücken muss und dass da jeder Tag auf dem Trainingsplatz zusammen für die Abstimmung wichtig sein kann, war das vielleicht keine gute Idee zu sagen, ey, zwei Tage frei, wir sind ja schon so weit.
Ja, gebe ich mal zu bedenken,
ja.
Dass vielleicht aber auch der Ansatz sein kann, der für mich zumindest genauso nachvollziehbar ist, zu sagen, ey, Mannschaft steht gerade auch mit Blick auf Teamfinding und vor jedem Spiel wirklich in einer großen Anspannung und ihn sozusagen als Trainer und als Verantwortlicher nach einem Sieg gegen Köln, wo sie wirklich eine Reaktion auf die schlechte Leistung Heidenheim gezeigt haben, da signalisieren zu wollen, ey, okay, Leute, ihr habt jetzt wirklich gut Leistung abgeliefert, jetzt kriegt man zwei Tage den Kopf frei, einfach um auch so ein bisschen das Energielevel wieder aufzuladen, weil das unheimlich anstrengend ist, kann ich halt dann auch verstehen, am Ende hast du dann eher recht, weil es halt eben, ja, das Ergebnis dann am nächsten Wochenende genau nicht gepasst hat. So.
Ja, okay, das kann man dann immer sagen, ne, im Nachhinein, denn man kann ja auch immer leicht sagen, ja, hätte dir gespielt, wäre das nicht passiert und hätte dir, das weißt du ja nicht. Ich habe ja auch, ich weiß es ja, und es hat ja auch was mit Belastungssteuerung zu tun oder so. Ich kenne auch die internen, vielleicht war es auch wichtig, die sind ja feiern gegangen, glaube ich, nach dem Köln-Spiel, vielleicht war das auch die Idee, dass so ein Teambuilding entsteht. Ich kann es schlecht sagen. So, und da maß ich mir auch nichts an irgendwie. Ich weiß nicht, welche internen Überlegungen da noch eine Rolle gespielt haben. Im Nachhinein denke ich, vielleicht hat das das Signal gesendet, dass man mit dem, was gegen Köln war, schon zufrieden war und das war ja vielleicht...
Aber in dem Zusammenhang...
So.
Ja. In dem Zusammenhang noch mal eine andere Frage an dich.
Ja. Ganz kurz, kurz. Ah. Paulaner Spezi. Jetzt du.
Ey, Alter, kriegst du eigentlich Geld von denen?
Mhm.
Ach, deswegen.
Also Pfand ja, für die Dosen.
Ja, okay, super. könnte natürlich auch ein x-beliebiger anderer Erfrischungsgetränkehersteller sein, von dem diese Spezi kommt. So.
Selbstverständlich. Danke, Feldschlösschen.
Ja, den öffentlich-rechtlichen Auftrag hochhalten. Was ich aber eigentlich fragen wollte, ist, jetzt habe ich den Faden verloren.
Mann. Ach man, scheiße, das tut mir leid.
Ja, das tut's überhaupt nicht. Du lachst dir gerade ins Fäustchen. Nee, ich weiß
dann
ich
aber,
Nee, dann sag du.
Dann lass mich eine andere Frage stellen zu Ole Werner. Auch die Forderung war häufig zu lesen, von wegen, er hält immer starr an dem System fest und so. Würde es Sinn machen, jetzt ein neues Spielsystem auszuprobieren, eine Viererkette zum Beispiel? Wie siehst du das?
Mein laienhafter Angang wäre, das verunsichert zusätzlich. Also eine Mannschaft, die wäre so mein erster Gedanke, weil jetzt auch noch sich nicht mehr darauf konzentrieren zu können, dass man einfach mal seinen, wie sagt der Engländer so schön, seinen Shit together kriegt, sondern sich jetzt auch noch darauf konzentrieren muss, dass die Abläufe jetzt andere sind und du in deinem Spiel jetzt andere Dinge beachten musst. Ich glaube, das ist eher eine Herausforderung als eine Lösung, aber that's just me.
Würde ich aber allerdings genauso sehen. Ich denke mir auch, vielleicht wäre es schlau, erstmal ein System zu können. Mhm. Ne, ja, denn es sieht ja auch noch nicht so aus, dass das alle verinnerlicht haben.
Ja.
Und ich würde auch dagegen setzen, nur dass wir drüber gesprochen haben, dass wir natürlich gar nicht die Spieler dafür haben. Ja. Wenn du jetzt mit einer Viererkette und dann hast du Weiser den Mann außen, Doppelsechs, ja, wer ist die Doppelsechs? Also, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das eine Panikreaktion wäre, die noch mehr Unruhe auslösen und noch mehr Verunsicherung und noch mehr Stellungsspielprobleme verursachen würde und bin dabei,
das Risiko wäre mir auch zu groß.
Komplett deiner Meinung, aber wir sollten drüber gesprochen haben zumindest.
Ich weiß jetzt aber auch wieder, was ich sagen wollte gerade.
Sehr gut.
Weil ich nämlich schon auch, oder weil man, finde ich, das war ja nicht nur ich, sonst konnten ja alle beobachten, klassisches Beispiel, einer von den vielen schlampigen, langen Pässen von Amos Pieper, hat dazu geführt, dass in der Nachspielzeit, wo wir das 2-4 machen, ich glaube, in der 78. oder so. Und so, man denkt so, ey, wenn du jetzt noch einen Lucky Punch landest, dann wird das hier nochmal lustig.
Kovnatski noch die Riesenchance,
habe ich gesehen. Ja,
genau. Da bin ich dann wieder eingestiegen.
So. Dann gab es eine Situation, wo Amos Pieper den Ball wirklich diagonal auf Duxch schlägt. Ja
und Duxch, hab ich gesehen,
Duxch ganz weit offen ist und der Ball aber einfach 5 Meter in Rücken gegen den Lauf von Duxch und Duxch rastet halt komplett aus.
Richtig. Also, und pöbelt von links vorne nach rechts hinten über den Platz.
Genau. Ne? Und das sind Sachen, die, wenn man es böswillig interpretieren will, oder die, sagen wir so, die Bild-Zeitung an jedem x-beliebigen anderen Bundesliga-Standort würde daraus machen, die Mannschaft liegt komplett über Kreuz.
Ja.
Ich meine auch Duxchs Interview nach dem Spiel, wo er halt so durch die Blume zwar, aber immer noch sagt, Alter, was die Abwehr hier in den letzten Wochen abliefert, ist einfach eine Frechheit. Ja. Ist das etwas, was auch zu so einem Findungsprozess in der Krise dazugehört oder sagst du, nee, da verlieren gerade einige Leute komplett die Nerven und müssen mal irgendwie sich ein bisschen am Riemen reißen?
Boah, schwer einzuschätzen. Gute Frage, ey. Ich möchte glauben, dass der Hintergrund ist, dass Duxchi diese Führungsspielerrolle annimmt und einer der wenigen war, die noch engagiert wirkten und versucht haben, irgendwie die Mannschaft mitzuziehen. Er war nur leider einer der wenigen und er war auch nicht der Einzige. Man hat auch zwischen Groß und Pieper und Veljkovic und dem Mann, wo immer wieder diese Abstimmungsprobleme waren, diese Löcher, und wo du immer wieder gesehen hast, dass sie sich gegenseitig vorgeworfen haben, daran schuld zu sein. Also es war nicht irgendwie ein Klatschen, Kopf hoch, Klaps auf den Popo oder mein Ding, ich entschuldige mich, ne? Sondern es war immer Kopfschütteln, wegdrehen und den anderen vorwurfsvoll angucken. Und das meinte ich eben mit Alarmzeichen und vielleicht sind die Probleme noch größer als nur, wer spielt auf der Sechs und wer spielt links hinten, ja, sondern das sind für mich Zeichen, dass und auch, dass wir dann nach dem 0-1 und dem 0-2 komplett zusammengebrochen sind. Ja. Komplett zusammengebrochen und uns ja nicht mal mehr gewehrt haben. Ja.
Und du noch Zeit und, hast eigentlich, ne?
Und die, ja, und die, wenn die ein bisschen mehr Qualität hätten, dann hätten die uns 7 eingeschenkt. Ja. Ne? Du darfst ja auch nicht vergessen, bei allem Gemotze, auf berechtigter Kritik an der Abwehrreihe, es war kein Stürmertor dabei von Darmstadt. Ne? Die Tore wurden erzielt von Mittelfeldspielern und dem rechten Verteidiger, ne? Wo man halt auch sieht, dass die Abwehrprobleme nicht nur die letzte Reihe betreffen, sondern vor allem auch die Abstimmung davor in der Dreierreihe, ne? Wo der Mann defensiv noch nicht auf der Höhe ist, wo Linen noch nicht drin ist im Spiel und noch nicht diese Rolle, die ich ihm durchaus zutraue, ja, als Stabilisator im Mittelfeld, die Rolle hat er noch nicht gefunden. Er ist auch noch nicht akzeptiert als dieser Spieler im Team. Auch das merkst du. Ne? So. Und das sind alles Dinge, die, also das sind so viele Baustellen auf einmal, dass jetzt auch nicht irgendwie, glaube ich, Ole Werner sagen kann, jetzt trainieren wir 3 Tage das und dann haben wir das Problem behoben, ne? Sondern die Struktur dieser Mannschaft ist einfach noch nicht da.
Toll.
Und es sind, und das ist ein Riesenproblem, weil die spielen nicht füreinander, sondern die spielen Alibi, die wissen nicht, wofür sie sich zerreißen sollen, die wissen auch nicht, auf wen sie hören sollen, ja, an wem sie sich aufrichten sollen, ja, genau. Und ich weiß nicht, wie war das, und das ist klassisches Ubuntu, was wir schon vor Wochen angesprochen haben, ne, was nicht nur an Füllkrug-Abgang liegt, was auch daran liegt, dass andere Führungsspieler, Friedel ist demontiert oder hat sich selber demontiert. Groß ist kein Stammspieler mehr und macht so viele Fehler, dass er auch nicht mehr als die Führungspersönlichkeit auf dem Platz da war. Zumal Leute wie Demann und Lienen überhaupt nicht verstehen, warum sie auf den alten Mann mit der 36 hören sollen. Sie sind ja jetzt die neuen Starspieler. Ja. Ne? So, diese ganzen Dinge, auch dass im Kader eine andere Stimmung ist, weil auch, ich hatte das schon mal gesagt vor ein paar Wochen, so wichtige Roleplayer, die von allen geliebt wurden, Grujew, Schmidt, Dingchi, die einfach da waren, immer für gute Stimmung und immer Spaß, ne, immer den Laden mit zusammengehalten haben.
Die Bittencourt, ne?
Da wollte ich gleich noch drauf hinaus, ne? Ja. Die sind auch nicht mehr da. Stattdessen sind neue Spieler da, die alten verdrängen und das sorgt natürlich für schlechte Stimmung bei den alten Spielern. Und es hat sich halt einfach noch nichts gefunden. Und ein Satz noch und dann darfst du was zu Leo Bittencourt sagen. Thema die Vogelhochzeit Teil 2. Ja, man hat sich auseinandergelebt nach einer Woche, sag ich mal, Bourré und Duxch. Ne? Es ist kompliziert.
Klingt so ein bisschen nach Sommerhaus der Stars, Teil 2.
Und auch Bourré war total frustriert und hat abgewunken und solche Sachen. Das sind alles ganz krasse Alarmzeichen. Ja.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Kuhlmann. Sie haben mich offiziell in den Panikmodus versetzt.
Ja, nein, aber ich meine, auch das ist ja jetzt nichts, kein Problem, dass es im Fußball nicht jedes Jahr geben würde zu Saisonbeginn bei dutzenden Mannschaften.
Ja, aber es ist halt einfach einer der wenigen Punkte, auf die wir uns in den letzten Jahren oder in den letzten 2 Jahren wenigstens immer wieder verlassen konnten. Dass dieses Team in der Lage ist, aufgrund eines intakten Team Spirits sich relativ schnell zu berappeln. Ja, und sich wie Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Schlamm zu ziehen.
So, und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Struktur, ne, die wir halt so gefeiert haben, die uns stark gemacht hat, genau wie du sagst, dieses Ubuntu, ne, in der zweiten Liga und so, dass das ja auch ein Verdienst von Ole war.
Ja. Ne?
Wir erinnern uns, als er kam, war Füllkrug im Form tief und war nicht mal Stammspieler. Denk dran, ne? Und Duxch war gesetzt und Füllkrug kam langsam wieder zurück und so. Und da ist es Ole ja gelungen, eine Einheit zu formen, ne? Die dann gewachsen ist mit jedem Erfolg. Wir erinnern uns an die Siegesserie zu Anfang. Was waren das? 8 Spiele und so.
Ja, genau.
Und dann wächst du natürlich zusammen.
Ja. So. Ja, aber es ist halt jetzt eine komplett andere Voraussetzung. Ne? Er war damals jemand, der von außen kommt und als neuer Impulsgeber fungieren sollte aus einer Phase, wo das Team einfach aus einem gefühlt endlos andauernden Albtraum nicht mehr aufgewacht ist mit Markus
Richtig.
Anfang und so.
Exakt.
Und jetzt hast du halt eben jemanden, der genau dieses Frische, diesen frischen Wind auf genau diesen Aspekt halt eben nicht zurückgreifen kann, weil er einfach schon sehr lange da ist. So, deswegen halt das, worüber ich auch am Anfang der Folge schon sprach, dieses neue Werkzeuge entwickeln, um halt eben diesen Team-Spirit wiederzufinden. So, ne? Deswegen.
Richtig.
Aber Stichwort, weil du das gerade ja auch noch als einen der Kernpunkte genannt hast, eben auch teaminterne Stimmung etc. pp.
Ja, Leo Bittencourt wolltest
du sagen. Leo Bittencourt, genau. Ja, ist ja ein Spieler, der sowohl in der Kabine, ist immer wieder betont worden, unheimlich wichtiger Spieler für die Kabine. Ja, jemand, der, sieht man auch in der Doku aus der zweiten Liga, der immer auch als jemand, der in der Kabine laut spricht, als regulativ so ein bisschen auch fungiert hat, ne? Und die Tatsache, dass der jetzt rein sportlich offensichtlich komplett außen vor ist, damit auch zu kämpfen hat, demzufolge möglicherweise, das wissen wir ja nicht, aber möglicherweise eben auch diese Rolle in der Kabine nicht mehr inne hat, diese Autorität, die mit Stammspieler einhergeht, etc. All das sind halt so kleine Punkte und du hast es ja gerade nochmal schön an der Perlenkette aufgereiht, die einzelnen Punkte. Das macht mir schon echt Sorgen, ey, Mann.
Genau, ne, und er ist halt wirklich der, ja, Paradebeispiel dafür, dass die alte Struktur komplett zerschossen ist.
Mhm.
Ne, ich hatte ja eben schon aufgezählt, die Führungsspieler von gestern sind alle, ja, haben alle an Respekt verloren sozusagen, ne? Sie sind nicht mehr diese unangefochtenen Leistungsträger, die vom Rest des Kaders auch behandelt und angesehen werden, ne? Hatte ich aufgezählt, ne? Friedel, Groß, Jung, alles Stützen, ne? Füllkrug weg und so weiter. Hatte ich drüber gesprochen. Leo Bittencourt war natürlich, denkt immer, das ist irgendwie seine Rolle war der Pausenclown in der Kabine, der da Witze erzählt und so. Das ist natürlich Quatsch. Auch er hatte natürlich sein Standing im Kader, hat er sich auch erarbeitet durch Leistung auf dem Platz, durch seine Art zu spielen. Und auch wenn er nicht immer von Anfang an gesetzt war, er brachte immer etwas mit. Er hatte immer die Position, auch andere anzutreiben. Er war respektiert. Erinnere dich an das Video aus dem Zillertal im Trainingslager, ja, wo wir anfingen, geil, jetzt wächst das Team zusammen und ne, die feiern zusammen, wo Nabi Keita diese paar Sekunden noch gedreht hat und du hast gesehen, Lücke singt Karaoke und Leo läuft rum mit den kurzen Gläsern und verteilt Schnaps, so. Davon ist nichts mehr übrig.
Ja, weiß man
davon
ja nicht.
Davon ist nichts mehr übrig. Und ich frage mich wirklich, auch gerade bei solchen Spielen, die wir jetzt hatten, warum ist Leo Bittencourt auch sportlich bei Ole im Moment kein Faktor?
Ja, genau. Das
finde ich auch eine gute gerade Frage. Wenn du auch siehst, dass sich ein Stähe versteckt in den letzten Spielen, dass keine Präsenz hat.
Genau.
Wenn du siehst, dass ein Romano Schmid sich zwar bemüht, aber auch dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken kann. Und wenn du siehst, dass es an Griffigkeit und Giftigkeit fehlt, ganz oft, wen bringst du denn dann sonst als Leo Bittencourt? Also was ist zwischen den beiden passiert,
dass er wirklich
so gar keine Chance mehr hat, weil schlimmer kann es ja nicht sein.
Die Deichstube hat das in einem Artikel so aufgedröselt, dass sie halt gesagt haben, scheint Probleme zu geben, die sich das erste Mal öffentlich manifestierten in der Reaktion von Leo Bittencourt durch seine Auswechslung im Bayern-Spiel, wo er sehr offen direkt an der Seitenlinie klar gemacht hat, dass er das scheiße fand.
Ja? Stimmt, ich erinnere mich, dann wo er eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ja.
Genau, und dann ist er gegen Mainz nur von der Bank gekommen, aber eingewechselt worden, hat sogar noch getroffen.
Richtig.
Ja? Ja. Und danach kein Faktor mehr. Ja, und danach wirklich praktisch keine Minuten mehr bekommen. So.
Nee, er hat keine Minute mehr bekommen.
Ja, stimmt, genau. Er hat keine Minute mehr bekommen und das wird von Ole Werner in der Öffentlichkeit, wenn er darauf angesprochen wird, begründet mit, er kann sich jede Woche wieder neu empfehlen.
Okay, was übersetzt bedeutet, er lässt sich im Training hängen. Er ist beleidigt und er bietet sich nicht an, im Training und das ist ja im Prinzip, wenn man das übersetzt, heißt es dann, ne? Er hat ja jede Chance, er hat ja jede Woche die Chance, sich anzubieten, aber Klammer auf, er tut's gerade nicht.
Aber darf ich mal ganz, also ich meine, ich bin ja mittlerweile beruflich auch dazu angehalten, mich mit Teamdynamiken auseinanderzusetzen und als Führungskraft halt eben auch zu gucken. So, ne? Mein Impuls, und das ist, that's just me, aber mein Impuls in so einer Situation wäre doch, dass jemand, der für das Team extrem wichtig ist, ja, der es eine Zeit lang sportlich war, der es mindestens zwischenmenschlich aber weiterhin sein kann, ist, muss, ja, dass ich den doch nicht, also das muss ich doch dann auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene versuchen, in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen.
Ja? Ich sehe es ganz genauso.
Ja. Und das tue ich, also wenn du den Ansatz wählst, dass du in den bilateralen Austausch mit so einer Person gehst, ja, müsste es doch zumindest zu einer Situation kommen, wo man vielleicht auseinandergeht und sagt, okay, lass uns, wir einigen uns darauf, dass wir uneins sind, ja, und wir sehen es anders, aber so wie die Situation sich ja zeigt, ist es ja so, dass da nach wie vor keine Ebene da ist, wo man das Gefühl hat, okay, die liegen über Kreuz, aber die reden wenigstens miteinander. Und das macht mir ehrlicherweise total Sorgen.
Ja,
und weil das halte ich für einen falschen Weg, mit Schlüsselfiguren einer Gruppe umzugehen, weißt du?
Richtig. Und wie gesagt, wir betrachten es nur von außen, wir wissen nicht, was da, ob da noch andere Dinge eine Rolle spielen, aber ich sehe es ganz genauso, ne? Und es geht ja schon alleine darum, dass so wie wir gespielt haben in Heidenheim und in Darmstadt zum Beispiel, ja, so, es ja nun auch keine sportlich, für mich jetzt keine ersichtlichen Gründe gibt, die anderen auf dem Platz zu lassen und auch selbst wenn der schlecht trainiert hat, den nicht zu bringen, weil es die anderen haben es ja auch nicht verdient, weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Und das wundert mich wirklich und zumal, genau wie du richtig sagst, du natürlich auch, indem du als Ole ihn zum Beispiel wieder einwechselst, Leo, und der dann ja brennen würde und vielleicht ja sogar irgendwie gute Aktionen oder, ne, irgendwie ein Zeichen setzen könnte, du ihn ja auch wieder als Person, als Führungspersönlichkeit im Kader, ihm ja wieder auf diese Ebene helfen könntest, ja, indem, weil so nimmt ihn natürlich auch im Kader und von den Neuen sowieso, ihn nimmt ja keiner mehr ernst. Die wissen ja nicht, welche Rolle er letztes und vor allem vorletztes Jahr hatte. Im Moment ist er der Typ, der noch hinter Nikolai Rapp steht bei der Einwechslung.
Oh Gott, ja, genau.
Ja, aber ist ja wirklich so. Ne? Und du kannst den natürlich nur wieder aufbauen, indem du ihm auch sportlich die Möglichkeit gibst, sich wieder Respekt zu verschaffen in diesem Kader.
Ja. Wenn das, so. Wenn das noch dein Ansinnen ist, ne?
Ja, und ich kann, wie gesagt, ich kann viele Sachen, viele Personalentscheidungen verstehen und wir haben immer wieder drüber gesprochen, ne? Das lange Festhalten erstmal an den bewährten Kräften zu Anfang der Saison, Friedel rauszunehmen nach den schlechten Leistungen, fand ich alles gut und nachvollziehbar und wollte Made die Chance zu geben, als Duxch fand ich alles gut und gehe ich bei allem mit oder konnte ich zumindest nachvollziehen und hinnehmen, aber da fehlen mir vielleicht auch die nötigen Informationen, aber das verstehe ich einfach nicht.
Andere Seite der Medaille ist natürlich auch, das ist dann letzten Endes wahrscheinlich in der Summe die Konsequenz, die wir von Ole Werner irgendwo auch verlangen, die zeigt er halt dann eben auf der anderen Seite auch an dem Punkt, den er vor 2-3 Wochen mal gesagt hat, nämlich, dass er sagt, wir sind jetzt in einer Situation, wo ich endlich das tun kann, was ich im letzten Jahr schon immer tun wollte, das aber nicht konnte, nämlich auf bedingungslosen Konkurrenzkampf zu setzen. Und wenn im bedingungslosen Konkurrenzkampf dann halt eben auch das Ergebnis ist, dass ein Spieler wie Leonardo Bittencourt sich im Training nicht final aufdrängt für die Startelf, ja, und Ole Werner, und das ist dann halt eben auch die Tatsache, die ja da sein muss, im Spiel, im Ingame-Coaching immer wieder zu anderen Entschlüssen kommt, die er für vielversprechender hält, als Leo Bittencourt zu bringen, ja, dann ist das vielleicht auch eine Sache, wo man von einem Profi erwarten muss, dass er damit umgeht Ja, und richtig, dass er damit über Training genau das tut, was Ole Werner im Prinzip ja letzten Endes verlangt, sich nämlich über Leistung anbietet.
So. Sehe ich ganz genauso, bin ich komplett bei dir. Nicht, dass du mich falsch verstehst, ich habe das auch nicht kritisiert, ne? Ich habe nur gesagt, dass ich das nicht nachvollziehen kann als einen der wenigen Punkte in seiner Entscheidungsfindung, dass ich die Hintergründe noch nicht verstehe. Ne?
Nee, die Unterhaltung ist für mich gerade auch ein Prozess. Also der Gedanke, den ich gerade geäußert habe, ist nichts, was ich dir entgegenhalten will, sondern wo ich halt okay, eben gerade auch denke, das könnte natürlich jetzt auch eine Rolle in Ole Werners Kopf spielen. Ne? Das sagt, ja, ey, ich habe gesagt Konkurrenzkampf, dann nimm den Konkurrenzkampf an, Leo. Ja, ja. Und zeig mir, dass du spielen willst. So.
Ja.
Und das ist dann letzten Endes wahrscheinlich wirklich was, und das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie Leonardo Bittencourts Trainingsleistung durch die Bank weg aussieht. Ole Werner zum Beispiel jetzt nach dem Spiel gegen Darmstadt gesagt, ich habe Leo nicht gebracht, weil bis kurz vor Spiel nicht klar war, ob er überhaupt spielen kann. Wegen einer Verletzung oder einem Wehwehchen oder einer Erkältung oder so. Die Deichstube wirft dann zurecht die Frage auf, okay, jetzt heute im Ersatzspielertraining oder gestern im Ersatzspielertraining war Leonardo Bittencourt von Anfang an dabei und hat Vollgas gegeben. So, also ja, nichts Genaues wissen wir nicht, ne? Aber ich glaube, das Ziel muss jetzt sein, Stabilität hinzubekommen.
Ja, und so, da.
Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie viel schwieriger wird das in einer Phase der Saison, wo du jetzt 5 richtig schwere Brocken vor der Brust hast, ne?
Ja, wie gesagt, wobei, meinte ich ja vorhin schon, ich bin auch der Meinung, dass zu Saisonbeginn auswärts beim Ubuntu-Aufsteiger ist auch ein schwerer Brocken.
Ja.
Muss man sehen, wie war das denn? Das habe ich nicht gesehen. Dann wurde Kater eingewechselt, ja?
Ja, genau.
Und könnte ja, und so war es ja im Prinzip auch geplant, dass er praktisch der neue Leader ist, ne, der neue Chef im Team. Und danach wurde das Werder-Spiel in Darmstadt ja zumindest ein bisschen besser, als der auf dem Feld war. Oder wie hast du das gesehen? Ich habe zu wenig geguckt, zweite Halbzeit, um das einschätzen zu können.
Ja.
Macht Kater Grund zur Hoffnung.
Ja, er kam ja 20 Minuten vor Ende, also irgendwie, weiß ich nicht, 69. oder 70. wurde eingewechselt. Die Analysen der Medien haben sich danach, ich sag jetzt mal, für die Verhältnisse, in der man nach einer Niederlage eben sich überschlagen kann, aber haben sie sich so überschlagen, von wegen komplett anderes Werder-Spiel, nachdem Kater auf dem Platz war. Mein erster Eindruck war komischerweise die ersten Minuten, dass die ihn komplett meiden. Also ich hatte so das Gefühl, dass die in der Ballzirkulation ganz oft um Kater rumgespielt haben.
Okay.
War einfach mein subjektiver Eindruck, ne? Und du hast aber dann gesehen, irgendwann hat Kater sich anders in den Spielaufbau mit eingeschaltet und dann stimmte das, was die Medien halt geschrieben haben, das wirkte einfach ganz anders strukturiert, ne?
Du hast ja, gut, dann okay, die Anfangszeit, die ersten Minuten waren vielleicht auch erstmal die Phase, die er brauchte, um sich ins Spiel zu integrieren, um die Abstimmung zu finden, ne? Dass ja, er auch erstmal seine Räume ja, sich suchen musste, wo er dann auch angespielt werden konnte, ne? Das ist kann man vielleicht damit begründen.
Also was mir jetzt mit das erste Mal 20 Minuten Kater im Werder-Trikot in einem Pflichtspiel auf dem Platz, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass du da einen Spieler hast, der jetzt mal fernab von Abgewichstheit in Sachen Ballbehauptung, ist er ja einfach krass, ne? Also ja, er kann ja durch Körperbewegung Arsch raus und so, ist er ja wirklich kaum vom Ball zu trennen. Aber was ich bei dem wirklich irre finde, ist mir, selbst im Darmstadt-Spiel ist mir das aufgefallen, der Typ hat einfach immer das Selbstverständnis für den präzisen, gefährlichen Pass. Und die kommen halt alle an. Ja, oder du siehst zumindest, was die Idee ist. Du hast halt auch gesehen, Offensivspieler kommen noch null auf seine Ideen klar. Ne? Also du siehst die Idee, die Kater hat, er spielt den steilen Pass und du siehst einfach, dass sein Mitspieler komplett überrascht von der Idee ist, weil sie bislang nicht mit Spielern gespielt haben, die in diesem Selbstverständnis ticken.
Ja,
das heißt, also man sieht wirklich, was für eine krasse Qualität er hat und ich glaube, und das ist dann etwas, wo ich sage, wir dürfen jetzt die nächsten Wochen ihn nicht als Messias hochjatzen, ja. Ich glaube einfach, dass diese Mannschaft auch noch ein paar Wochen brauchen wird, um zu verstehen, was Kater von denen will.
Ja, richtig. Und dass du ja halt erstmal dieses neue Betriebssystem ja, mit ihm, ne, ja, das muss halt sitzen, so. Ja. Und im Prinzip, ne, wir hatten dieses Orchesterbild, ne, im Prinzip ist es doch so, jetzt kommt der neue Dirigent, der neue Star-Dirigent. So, aber es müssen halt auch erstmal jetzt alle seine Handzeichen und seine Anweisungen und so, müssen jetzt auch die erstmal verinnerlichen. Was mich interessiert und dass der individuelle Qualität hat, da müssen wir nicht drüber sprechen, das ist klar. Aber ging irgendwie, hat sich das Team verändert, konntest du sehen, dass das Team, als er dann auf dem Platz war, sich so ein bisschen an ihm aufgerichtet, an ihm orientiert hat, dass es stabiler war, dass es dankbar war, dass da jemand war, der dann die Zügel in die Hand genommen hat?
Das ist mir nicht aufgefallen, nee. Also, okay, muss ich, also habe ich auch versucht, darauf zu achten, ne? Aber es ist mir in der Tat nicht aufgefallen, dass die Mannschaft in irgendeiner Form einen geraderen Rücken bekommen hat oder so. Sondern vielmehr. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit hat sich einfach mit der Einwechslung von Keita hat sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wieder eine von diesen individuellen Aktionen zu einem Erfolg führen kann. Weil du einfach gesehen hast, da ist einer, der auch zuliefern kann. Ja, ein Jinba wurde durch die Keita-Einwechslung gefährlicher, war meine Wahrnehmung.
Ja. Ja. Wobei natürlich die individuellen Dinge uns auf Dauer auch nicht weiterhelfen werden, ne? Ein Spieler, so, wir werden uns als Team finden müssen.
Ja, genau.
Ne? So, genau. Mit oder ohne Keita, ne? Ja. Egal wie gut der ist, der kann dann mal eine geile Sache machen und vielleicht mal ein Spiel für uns entscheiden, aber am Ende bringt uns das nicht wirklich weiter.
Aber andersrum hat auch einen Schuh draus, ne? Wenn du es schaffst, das Team um diesen Typen rumzubauen und er fit bleibt, dann kann das wirklich ein Gamechanger sein.
Ja gut, und das war ja die Idee vor der Saison.
Ja, genau.
Ne? Das ist ja die Idee, da soll es ja irgendwann dann hingehen. Ja, ne?
Genau.
So, und auf dem Weg sind wir ja. Also ich glaube, Werder war schon klar, dass die alte Struktur weg ist. Und vielleicht war das auch das Ziel, die aufzubrechen, um das Team von einer guten Aufstiegstruppe aufs nächste Level zu heben. Ja,
klar.
So. Und die Idee war ja, Spieler zu holen, die diese neue Ole-Idee dann halt auch umsetzen können und mit Keita einen Häuptling zu verpflichten und um den sich dann eine neue Hierarchie entwickelt. So.
Mhm.
Und da geht es dann ja hoffentlich hin und dass Keita diese Häuptling-Qualität hat, ist glaube ich auch unbestritten. Auch dass De Mann und Linen uns weiterbringen oder ein Bourré ist glaube ich auch unbestritten. So, und jetzt sind wir halt aber noch in diesem Stadium, wo noch alles in Trümmern da liegt, ja, und wir noch nicht angefangen haben, den Lego-Bausatz wieder zusammenzusetzen.
Aber,
weißt du?
Mit
anderen Worten gesagt, ne, Marie Kondo kann dein Zimmer aufräumen, aber kann keine Müllkippe aufräumen. Verstehst du? Wenn alles zusammengekracht ist, so, aber da sind wir ja im Moment.
Ja, ich glaube halt einfach, um jetzt mal wieder einen positiven Spin zu geben, du hast es neulich mal so pointiert in einer Folge gesagt, der hat ja keine Glasknochenkrankheit. Und die Tatsache, dass der jetzt eine Kurzeinwechslung gegen Köln hatte und jetzt 20 Minuten gegen Darmstadt gespielt hat und offensichtlich fit geblieben ist, lässt ja die Hoffnung auch erwachsen, dass der jetzt möglicherweise, die Deichstube beschrieb das zum Beispiel auch schon, gegen Hoffenheim auch angesichts der Leistung aus Darmstadt möglicherweise schon ein Kandidat für die Startelf sein kann.
Richtig.
So. Und ich glaube, dass es das braucht, um schnell ein Selbstverständnis hinzubekommen, in dem Naby Keita eine zentrale Rolle spielt. So.
Ja.
Und deswegen würde ich mir das fast, deswegen wäre ich sogar fast dafür, ich plädiere dafür, dass wir heute mal nicht rate die Aufstellung machen, sondern wünsche dir die Aufstellung.
Okay, ja, das können wir machen. Ich wollte nur noch eine Frage stellen zum ganzen Komplex Ubuntu Trainerfrage und so weiter, worüber ich nämlich nachgedacht habe, was die Gefahr, die auch besteht, ne, je mehr man jetzt über den Trainer diskutiert, ne, gibt man der Mannschaft damit nicht auch ein Alibi? Denn es ist ja auch Teil der Mannschaft oder es ist ja auch Aufgabe der Mannschaft und eine Frage der Ehre, da auch selber mehr für zu tun, ja, dass man besser wird und dass diese Fehler abgestellt werden und dass man als Mannschaft zu zusammenwächst, ist Aufgabe des Trainers, klar, logisch. Aber natürlich sind auch da die Spieler gefordert, denn das war von allen 11 erbärmlich, wie sie sich ergeben haben in der ersten Halbzeit. So.
Aber da wäre mein Grundgedanke halt in der Tat zu sagen, ey, don't hate the player, hate the game. Und für mich kann eine Mannschaft mit den begrenzten Mitteln wie Werder Bremen nur erfolgreich sein, wenn Trainer und Team eine Einheit sind. Ja.
Ja.
Und wenn die Spieler sich in wiederholten Abständen immer wieder in der Form zeigen, wie es jetzt in Darmstadt der Fall war, dann muss man sich auch intern hinterfragen, ob Team und Trainer noch die Einheit sind, die es braucht, um erfolgreich zu sein.
Absolut. So, richtig.
Und dann haben wir eine Trainerdiskussion.
Ja, die haben wir ja schon. Die Frage ist halt, nimmt man die Mannschaft da vielleicht zu sehr raus? Ne? Ja.
Aber das kann man ja ehrlicherweise nur beurteilen, wenn man um interne Abläufe weiß.
Ja, ne? Du hast recht. Und es ist auch noch vielleicht zu früh, darüber zu reden. Wir müssen jetzt vielleicht noch mal 2-3 Spiele abwarten, wie sich das jetzt weiter entwickelt. Sag mal, wollen wir echt schon über Hoffenheim sprechen? Ich bin übrigens im Stadion mit
ich auch.
Vielen aus dem Fanclub, freue ich mich schon drauf, mit vorher Corteo auch, oder?
Das habe ich nicht mitbekommen. Ist das so?
Ja, ich meine 14:30 Goetheplatz.
Ah, okay, cool. Ja, geil.
Ja. Wollen wir Ende der Woche noch eine kleinen Hoffenheim-Special machen?
Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber können wir uns vornehmen. Und wenn ich das zeitlich nicht schaffe, dann machen wir halt eben, wünsch dir die Aufstellung und Tipps wieder auf altbewährte Form über den Twitter-Account.
Ja.
Oh, den X-Account.
Ja, den X-Account. Wann eigentlich blauer Himmel?
Ja, ich turn da mittlerweile rum seit ein paar Tagen.
Ach was.
Aber ich bin ja noch so ein bisschen X gefangen, weil ja unser Podcast da derzeit noch stattfindet. Okay. Darüber können wir aber mal sprechen und mittelfristig mal schauen, ob wir den ganzen Bums nicht einfach umziehen zu Blue Sky. Denn ich muss ehrlicherweise sagen, was gerade sich bei X so irgendwie entwickelt hat die letzten Wochen, das macht nicht mehr so wirklich viel Spaß.
Nee, das stimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber mein Lieber, ich fühle mich noch nicht irgendwie in der Lage, jetzt kompetent und sachlich aufs Hoffenheim-Spiel zu schauen. Das Einzige, was ich dir sicher sagen kann, ist, ich hab Angst.
Ja, ich auch. Und Spoiler, ich werde auch am Freitag nicht in der Lage sein, kompetent aufs Hoffenheim-Spiel zu schauen.
Ja, aber dafür bist du dann ja da. Können wir zumindest in der guten alten Hochstapelei, wie wir es machen, immerhin so tun.
Ja, sehr gut. In diesem Sinne ziehen wir hier den Strich. Ich kann sagen,
ja, machen wir.
Die 2 Tage oder 3 Tage, die wir jetzt gewinnen bis zur Hoffenheim-Folge, die werde ich auch nutzen können, da bin ich mir sicher, nach dieser Folge, wieder ein paar positive Drehen zu finden, um dann wenigstens nicht komplett mit vollgepischerter Hose ins Stadion zu fahren am Samstag.
Ja, gut, okay. Ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist nächste Fahrt rückwärts.
Wobei ich sagen muss, bei mir wird sich dann im Ubuntu wird sich bei mir sehr viel um 2 Begriffe drehen: Cater und Startelf. Aber das nur als vorweggenommenes.
Mein Freund, bevor wir jetzt die Aufnahme stoppen und du das Ganze hochlädst in dieses Internets, wollte ich nochmal Danke sagen an die Bubble für die große Beteiligung bei der Umfrage, für die vielen lieben Worte und die vielen Diskussionsansätze. Das ist eine schwere Zeit für uns alle, aber Leute, im Prinzip, vielleicht gucken wir in 1-2 Jahren darauf zurück und denken, naja, da war es mal 3 Wochen kompliziert. Auch das kann passieren, dass es im Nachhinein vielleicht viel weniger dramatisch ist. So oder so, habt den SV Werder Bremen weiter so lieb. Wir haben euch lieb. Vielen, vielen Dank fürs Hören und Mitmachen und für die Beteiligung und für die große Liebe, das wollte ich nochmal sagen.
Zu allem Amen. Und wer wäre ich jetzt da noch irgendwas oben drauf zu kippen, ihr Lieben? Wir wünschen euch erstmal eine schöne Woche und wir schnacken.
Mir ist nur was ins Auge geflogen.
Ich komme euch rum und wir trösten einander. Ja. Also, macht gut. Bis Ende der Woche.
Bis dann. Tschüss.